Radikrada und Verwundbar. Ein historischer Roman in 3 Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Band 3, Wiedervereinigungen, Teil 2. Na gut, Frau Hochberger, begann Simon mit der Befragung. Dann fangen Sie mal an zu erzählen. Abgesehen davon, dass hier jedes Wort und jede Bewegung aufgezeichnet wird, sind wir beide unter uns. Erneut schenkte Simon Gudrun ein Lächeln. Sie fand den Mann vor ihr irgendwie sympathisch. Er wirkte witzig und entspannt. Trotz der Misere, in der sie sich momentan befand, konnte sich Gudrun seiner ansteckenden Fröhlichkeit nicht entziehen. Sie schob sich einen Keks in den Mund und zeigte ebenfalls ein diskretes Lächeln. »Wo soll ich denn anfangen?«, fragte sie mit vollem Mund. »Haha, das ist gut. Am besten am Anfang, als es eben losging mit ihrer Terroristenkarriere«, antwortete Simon lachend. Er zog aus der Hemdtasche eine kleine Lesebrille und setzte sich diese auf. Die Sonnenbrille ließ er weiter auf der Stirn. Dann öffnete er die Akte, die er mit dem Besprechungsraum gebracht hatte, und durchwühlte ein paar Blätter. »Falls ich etwas genauer wissen möchte, werde ich Sie schon unterbrechen.« Gudrun goss in ihrem Mund verbliebenen Kekskrümel mit einem großen Schluck Wasser hinunter und begann zu erzählen. Zunächst begann sie eher zögerlich mit der Zeit nach der Schule, als sie bei ihrem Großvater in Tessin gelebt und Giorgio kennengelernt hatte. Aber je länger die Befragung dauerte, umso mehr nahm ihr Redefluss zu. Sie hatte nichts zu verbergen. Ihre Tarnung war aufgeflogen, sie wurde inzwischen wohl von der Stasi gejagt und Mehringer konnte sie auch nicht mehr trauen. Gudrun ließ nichts aus. Alles, was ihr in den Sinn kam, berichtete sie. Je mehr sie erzählte, umso besser fühlte sie sich. Die Angst, die Unsicherheit und ihre Zurückhaltung ließen nach. Der lustige Mann vor ihr nickte freundlich lächelnd und obwohl sie eine Gefangene in einem fremden Land war, begann sie, sich in seiner Umgebung wohlzufühlen. Simon unterbrach sie nur selten. Manchmal fragte er nach, um mehr Details über die Kontakte zur Stasi zu erfahren. Nur als sie am Ende ihrer Geschichte ankam, musste sie jedes einzelne Wort der Unterhaltung rekapitulieren. Simon fragte jetzt ganz genau. Hatte Mehringer offensichtlich Carlo informiert gehabt? Wie gut schienen sich die beiden gekannt zu haben? Wie waren ihre vermeintlichen Pläne? Als Gudrun nach fast 2 Stunden mit ihrem Bericht am Ende war, schloss Simon die Akte, nahm die Lesebrille ab und verstaute diese wieder in der Brusttasche. Er lehnte sich weit zurück, blickte auf seine golden glänzende Armbanduhr und lächelte Gudrun charmant an. »Sagen Sie, Gudrun, ich darf Sie doch hoffentlich Gudrun nennen. Haben Sie Hunger? Es ist bald Mittagszeit.« »Sie dürfen mich Gudrun nennen. Und ja, ein bisschen Hunger hätte ich schon«, antwortete sie. »Gut, dann kommen Sie mit. Wir gehen an den Strand. Da gibt es einen Araber, der macht das beste Falafel im gesamten Nahen Osten.« »Wie, jetzt? Ich darf einfach so zum Mittagessen an den Strand?«, fragte Gudrun verwirrt. »Einfach so nicht? Ich werde mitkommen. Sie sind zwar etwas größer als ich, aber ich bin stärker. Außerdem habe ich noch so ein paar Tricks auf Lager, sollten Sie tatsächlich davonlaufen.« Simon fing jetzt laut an zu lachen. »Na kommen Sie, gehen wir«, rief er ihr aufmunternd zu. Sie standen beide auf und verließen den Raum. Als sie auf dem Flur waren, wurde Simon auf Hebräisch von einem jüngeren Kollegen in einem dunklen Anzug angesprochen. Gudrun verstand kein Wort, aber Simon schien relativ barsch zu reagieren. Schließlich winkte er zornig ab, schüttelte den Kopf und griff Gudrun unter dem Arm. »Sind die Meschugge? Wollen mich alten Hasen belehren? Kommen Sie, Gudrun, wir gehen Mittagessen.« Nach etwa 20 Minuten kam sie am Freshman Beach an. Viele Badegäste hatten ihre Handtücher auf dem Sandstrand ausgebreitet. Das Wasser schien angenehm warm zu sein. Im Meer war in Ufernähe kaum mehr Platz zum Schwimmen. Von überall dröhnte Musik aus diversen Ghetto-Blastern. Die Sonne schien, es war warm und vom Meer kam eine angenehme Brise. Gudrun genoss die Szenerie in vollen Zügen. Sie fühlte sich wie ein Kind, das zum ersten Mal mit seinen Eltern in den Sommerferien ans Meer fährt. Am liebsten hätte sie sich ausgezogen und wäre nackt ins Wasser gesprungen. Simon schien das zu registrieren. »Schön hier, oder? Was denken Sie?«, fragte er Gudrun. Gudrun lächelte und nickte. »Sehen Sie, auch der imperialistische Zionismus kann seine angenehmen Seiten haben«, sagte er weiter und lachte dabei. »Aber jetzt kommen Sie. Da vorne gibt's Mittagessen.« Sie gingen zu einer brüchigen Holzbude mit ein paar sonnenschirmen Tischen und Stühlen davor. Simon bat Gudrun Platz zu nehmen, während er Falafel und Limonade für sie beide brachte. Hungrig vertilgte sie ihr Mittagessen. Aus einem Radio in der Imbusbude kam Musik. Against All Odds von Phil Collins. Gudrun konnte sich nicht zurückhalten und sang in deutlich hörbarer Lautstärke mit. Sie wusste nicht, wann sie das letzte Mal sich so wohl gefühlt hatte. Simon sah sie lächelnd an und summte ebenfalls mit. Kaffee? Fragte er sie, als das Lied zu Ende war. Gudrun nickte. Den besten Kaffee der Welt? Gudrun lachte und nickte weiter. Sind Sie gut zu Fuß? Sie schob die Unterlippe etwas vor und nickte, gefolgt von einem breiten Lächeln. Na dann, lassen Sie uns gehen. Sie wanderten über 3 Kilometer am Strand entlang, vom Frischman Beach bis zur Altstadt von Jaffa. Für die vielen Passanten gaben sie ein interessantes Pärchen ab. Eine große, schlanke, langweilige, dunkelblonde und gut aussehende Frau, neben ihr ein wahrscheinlich mehr als 20 Jahre älterer, gedrungener Mann mit bunter Kleidung und Goldkettchen auf der behaarten Brust. Während sie so dahinschlenderten, erzählte Simon Geschichten über die ersten jüdischen Siedler in Tel Aviv. Er zeigte auf den Glockenturm von Jaffa und den alten Hafen. Dann erzählte er etwas von einer Schlacht mit Kreuzrittern, die hier vor knapp 800 Jahren stattgefunden hatte. Gudrun hörte ihm interessiert zu. Bisher war Israel für sie ein Land, in dem brutale Zionisten arme Araber vertreiben. Jetzt spürte sie, dass es doch etwas anderes war. Gudrun sah junge jüdische Männer, die gemeinsam mit Arabern am Strand Fußball spielten. Sie schämte sich für ihre bisherige Meinung über das Land und dessen Einwohner. Die Erzählungen Simons gefielen ihr. Sie mochte ihn und fühlte sich sehr wohl in seiner Begleitung. Er war zwar nicht ihr Traummann und eigentlich auch viel zu alt für sie, aber seine ansteckende Fröhlichkeit gefiel ihr. Sein gesamtes Wesen strahlte Zufriedenheit, Geborgenheit und Sicherheit aus. Dinge, nach denen sie sich sehnte, immer schon gesehnt hatte. Nach einer guten halben Stunde tranken sie in der Altstadt von Jaffa ihren Kaffee. Simon hatte nicht gelogen, der Kaffee war hervorragend. So, ich fürchte, dass wir unseren Ausflug jetzt beenden müssen, sagte Simon schließlich. Sonst wird eine Hundertschaft von Polizisten anfangen, nach uns zu suchen. Zurück geht's mit dem Taxi. Simon bezahlte den Kaffee und bat die Bedienung, ein Taxi zu rufen. Anschließend standen sie beide auf und gingen Richtung Straße. Simon, das war ein wunderschöner Ausflug. Vielen Dank hierfür. Er sah sie stolz und glücklich an. War mir ein Vergnügen. Aber wie soll es denn jetzt weitergehen? Fragte Gudrun, als sie auf das Taxi warteten. Tja, Gudrun, die nächsten Tage werden weitere Gespräche folgen. Leider nicht mit mir, sondern mit einem meiner Kollegen. Man wird dir immer wieder die gleichen Fragen in abgewandelter Reihenfolge stellen. Aber mach dir da keine Sorgen. Bleib einfach authentisch. Dann wird man deine Aussagen überprüfen müssen, was eine gewisse Zeit dauern wird. Letztendlich wird sich die Frage ergeben, wie die Behörden in Deutschland mit deinem Fall umgehen werden. Man wird früher oder später entscheiden müssen, ob man den Haftbefehl gegen dich einstellt und dich als Kronzeugin akzeptiert. Hier wird Herbert, unser Mann bei der Staatsanwaltschaft, uns berichten müssen, bevor wir dich wieder nach Deutschland zurückschicken. Aber vorerst bist du auf jeden Fall mal hier in Sicherheit. Das kann ich dir garantieren. Simon, wie heißt bitte Herbert? Fragte Gudrun nach einer Weile. Na, dein Halbbruder, Herbert Rubinstein, der Sohn meiner Schwester Eva, mein Neffe. Gudrun blieb erstarrt stehen und blickte verwirrt auf Simon. Du bist Herberts Onkel? Evas verschollener Bruder Simon? Das kann nicht sein. Simon grinste sie breit an und nickte. Aber warum bist du dann so nett zu mir? Simon, du müsstest mich hassen. Nicht nur, dass ich mehrere Juden auf dem Gewissen habe, ich wollte deine Schwester töten. Ich bin schlecht, Simon, ein böser Mensch. Ich hätte sterben sollen. Sie konnte nicht mehr weiterreden. Die Tränen und das Schluchzen, das sie überfiel, ließen es nicht mehr zu. Hemmungslos heulte sie jetzt auf der Straße. Simon nahm sie in den Arm und tröstete sie. In diesem Moment kam das Taxi. Simon gab Gudrun ein Taschentuch aus seiner Hosentasche und öffnete die Tür für sie. Dann nahm er auf der anderen Seite Platz und teilte dem Fahrer ihr Ziel mit. Der Fahrer blickte besorgt in den Rückspiegel und sah die gut aussehende weinende Frau und den älteren Mann neben ihr. Als Gudrun immer noch schniefend ihren Kopf an der Schulter Simons ablegte, sang er eine Strophe aus dem Lied, welches sie beide zuvor am Strand gehört hatten. I wish I could just make you turn around. Turn around, see me cry. There's so much I need to say to you. So many reasons why. You're the only one who really knew it at all. So take a look at me. Gudrun legte nun beide Arme um Simons Hals und küsste ihn mehrmals. Aus dem verwirrten Blick des Fahrers im Rückspiegel wurde ein wissendes Lächeln. In den nächsten Tagen musste sich Gudrun weiteren Befragungen unterziehen. Jeder Name, jede noch so kleine Sachverhalt der letzten 16 Jahre wurde beleuchtet und notiert. Von der ersten Begegnung mit Giorgio bis zu ihrer Ankunft in Tel Aviv schien alles von Bedeutung zu sein. Am Ende der Woche war es ihr unter strengen Auflagen möglich, sich auch allein und frei in der Stadt zu bewegen. Simon kümmerte sich weiter um sie. Er zeigte ihr alle Sehenswürdigkeiten und ging öfters mit ihr zum Essen. Sie mochten sich beide. Nach einer weiteren Woche kamen sie sich auch körperlich näher. Nachdem sie das erste Mal Sex miteinander hatten, betrachtete Gudrun lange den neben ihr liegenden schlafenden Mann. Sie kraulte zärtlich seine Brusthaare und wusste jetzt, dass dies mehr als eine Affäre war. Noch nie hatte sie solche Gefühle für jemanden empfunden. Gudrun wollte in Simons Nähe bleiben. Für immer. Das wusste sie jetzt. Trotz der Bedenken seiner Vorgesetzten setzte sich Simon durch, dass Gudrun bei ihm bleiben durfte. Er gab ihr die Chance, ein neues Leben anzufangen und verzieh ihr die schrecklichen Taten ihrer Jugend. Auch für Simon war die Beziehung zu Gudrun eine neue Erfahrung. Sie war über 20 Jahre jünger als er, kam aus einem anderen Land und war eine ehemalige Mörderin und Terroristin. Aber es fühlte sich richtig an, auch wenn die Kollegen über ihn lachten. Dennoch teilte das ungleiche Paar eine Liebe gegen alle Widerstände. Against all odds. Wie in dem Lied von Phil Collins, welches sie an ihrem ersten gemeinsamen Tag am Strand gehört hatten. Nach ein paar Monaten zog Gudrun in Simons Wohnung ein. Die Beziehung zu ihm wurde inzwischen geduldet. Ganz ließ der Mossad sie jedoch nicht frei. Sie verpflichtete sich als Mitarbeiterin beim israelischen Geheimdienst und wurde dementsprechend ausgebildet. Zudem hatte sie begonnen, Hebräisch zu lernen. Sie ging jeden Tag für mehrere Stunden in eine Sprachschule. Schritt für Schritt begann Gudrun so ihr neues Leben mit Simon an ihrer Seite. Es sollte ein Leben sein, wie sie es sich früher immer gewünscht hatte. Nur der Kontakt zu ihrem Vater und Herbert, ihrem Bruder, dem sie diese zweite Chance zu verdanken hatte, wurde ihr untersagt. Zumindest vorerst. Herbert hatte einige Wochen später erfahren, dass Gudrun sicher in Israel angekommen war. Sein Kontaktmann teilte ihm ebenso mit, dass ihre Aussage überprüft worden sei. Es stimmte also tatsächlich. Die Staatssicherheit kooperierte mit rechtsradikalen Terrororganisationen und linksradikale Terroristen hatten über Jahre hinweg Unterschlupf in der DDR gefunden. Beide Sachverhalte schienen als unvorstellbar. Als Staatsanwalt, der unter anderem für die Verfolgung und Bekämpfung des Terrorismus zuständig war, sah es Herbert daher seine Pflicht an, die Bundesbehörden über diese Erkenntnisse zu informieren. Er kontaktierte den Verfassungsschutz in Köln und das Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Herberts Aussagen wurden überprüft und weitere eigene Ermittlungen wurden durchgeführt. Die Folgen, die sich auch diesen neuen Erkenntnissen ergaben, waren nichts. In Bonn, Wiesbaden und Köln nahm man den Sachverhalt erstaunt zur Kenntnis. Ein an die Führung der DDR gerichteter Protest über die Einstellung von Hilfszahlungen seitens der BRD fand jedoch nicht statt. Das aktuell relativ gute Verhältnis beider Seiten zueinander sollte nicht gefährdet werden. Der Ostblock veränderte sich. Seit März 1985 war mit Gorbatschow ein Reformerstaatschef der Sowjetunion und die Annäherung an den Westen begann. Das Ende des Kalten Krieges wurde eingeläutet. Schon bald sollte sich der Umbruch nicht mehr aufhalten lassen und bisherige kommunistische Führungsstrukturen wie Kartenhäuser in sich zusammenfallen. Und Ludwig? Mitte der 80er Jahre zog er sich aus seinem Berufsleben zurück. Mit 65 Jahren hatte er keine Lust mehr zu arbeiten. Er verkaufte seine Praxis und kümmerte sich stärker um seine Familie. Ludwig hatte seinen Sohn Herbert erst als Teenager kennengelernt und während der Kindheit seiner Tochter Gudrun hatte er seine Vaterpflichten sträflich vernachlässigt. Dieses Manko wollte er an seinen beiden Enkeln wieder gut machen. Miriam und Herbert waren froh, dass sich Ludwig nicht nur gerne, sondern auch häufig um Philipp und Benjamin kümmerte. Die beiden Jungs waren fast täglich Gäste in Ludwig und bei Evas Bungalow in Unterhaching. Oft unternahmen sie gemeinsame Ausflüge oder verreisten miteinander. Ludwig zeigte den beiden Jungs auch, wie man Bärtierchen jagt. Er nahm zwischen den Terrassenfliesen gelegenes Moos, legte es in ein Glas, gab etwas Wasser dazu, entfernte das Moos und zeigte beiden mit einer Lupe das rege Treiben der kleinen Bärtierchen. Die Jungs waren begeistert. Um mehr Zeit für ihre Enkel zu haben, arbeitete auch Eva weniger. Den Kontakt zu ihrem Bruder Simon hielt sie aufrecht. Sie telefonierten etwa alle 2 Wochen. Lange Zeit verschwieg Simon seine Beziehung zu Gudrun. Er war sich unsicher, wie seine Schwester und sein Schwager die Nachricht aufnehmen würden. Als Eva jedoch immer häufiger einen Besuch in Israel ankündigte, wusste Simon, dass es Zeit war, seine deutsche Verwandtschaft zu informieren. Er tat dies in Form einer für alle überraschenden Einladung. Im Juni 1989 lag sowohl in Herberts und Miriams als auch in Ludwigs und Evas Briefkasten ein aus Tel Aviv verschickter Brief. Im Umschlag war eine mit Blumenzeichnungen verzierte Karte. In der Karte stand in schnörkeliger Schrift einmal auf Deutsch und einmal auf Hebräisch: Wir heiraten am 9.11.1989. Diesen besonderen Tag möchten wir mit euch, unseren Freunden und Verwandten feiern. Dazu laden wir euch herzlich ein. Bitte gebt uns eine Rückmeldung, ob ihr dabei sein könnt. Bei der Suche nach einer Unterkunft sind wir euch gerne behilflich. Das Brautpaar, Gudrun und Simon. Zunächst dachte keiner der Familie dran, dass es sich bei der Braut tatsächlich um Gudrun Hochberger, Ludwigs Tochter, handelte. Nicht mal Herbert, der wusste, dass Gudrun zwischenzeitlich sich in Israel aufhielt, dachte beim Lesen des Namens der Braut zunächst an seine Schwester. Die Klärung erfolgte durch Simon eine Woche nach Verschickung der Einladung. Im Rahmen eines der üblichen abendlichen Telefongespräche mit seiner Schwester Eva berichtete er ihr, wer Gudrun tatsächlich war. Nachdem Eva das Gespräch beendet hatte, ging sie langsam in das Wohnzimmer ihres Hauses. Ludwig saß auf der Couch und las seine Tageszeitung. Er lächelte Eva freundlich an, bis er bemerkte, dass sie kreidebleich war und etwas schwankte. »Eva, welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Du siehst richtig krank aus. Ist was passiert?« fragte er besorgt. Eva antwortete zunächst nicht. Sie ging zu einem Sofasessel, setzte sich und atmete tief durch. »Ich habe gerade mit Simon telefoniert«, antwortete sie schließlich. »Ja und? Geht's ihm nicht gut?« »Es geht ihm hervorragend. Er freut sich auf seine Hochzeit und unseren Besuch.« »Ja und?« fragte Ludwig weiter. »Warum machst du dein Gesicht, als ob du einen Leibhaftigen gesehen hättest?« »Ludwig, ich kann es immer noch nicht glauben. Diese Gudrun auf der Einladung, Simons Braut, das ist deine Tochter Gudrun.« »Wie bitte?« schrie Ludwig. Er ließ seine Zeitung aus den Schoß fallen und blickte fassungslos auf Eva. »Es kann ja gar nicht sein, du machst Scherze.« »Ganz sicher nicht. Ich habe extra 3-mal nachgefragt.« Ludwig schüttelte ungläubig den Kopf. »Ja, wie, und sie sind sich begegnet? Wie haben sie sich kennengelernt? Wo war denn Gudrun all die Jahre? Was hat er denn genau gesagt?« »Ludwig, das weiß ich nicht«, antwortete Eva brüsk. »Du kennst doch Simon. Er lacht und kichert die ganze Zeit und wenn du etwas von ihm wissen willst, dann weicht er aus und stellt stattdessen irgendwelche belanglosen Gegenfragen. Ich kann dir nicht sagen, wie und wo und wann sich die beiden über den Weg gelaufen sind, Ludwig. Ich weiß nur, dass sie seit einiger Zeit in Tel Aviv zusammenleben und dass sie jetzt eben heiraten wollen. Das kann nicht sein. Ich fasse es nicht, Eva.« Ludwig legte seine Zeitung weg und stand kopfschüttelnd auf. Er ging im Zimmer nachdenklich auf und ab. Eva sah genervt auf ihren Ehemann. »Kannst du dich bitte wieder hinsetzen? Es macht mich nervös.« Ludwig schien Eva nicht wahrzunehmen. »Wie kommt Gudrun nach Israel? Wie begegnet sie Simon? Und jetzt wollen sie sogar heiraten?« murmelte Ludwig vor sich hin, während er durch das Zimmer marschierte. »Ludwig«, rief Eva, »setz dich bitte wieder hin und sag mir, was wir jetzt machen sollen.« Ludwig erfüllte Evas Bitte und nahm Platz. Er schüttelte weiter den Kopf und schien angestrengt nachzudenken. Naja, begann er nach einer Weile. Wir nehmen die Einladung selbstverständlich an. Simon ist dein Bruder und Gudrun meine Tochter. Natürlich werden wir kommen. Eva sah Ludwig fragend an. Du bist dir aber schon bewusst, was du da sagst, oder? Gudrun wollte mich ermorden, Ludwig. Sie war kurz davor. Im Grunde genommen müsste sie im Knast sitzen. Und jetzt soll ich mit ihr heile Welt spielen und sie als meine Schwägerin im Schoß der Familie begrüßen? Du verlangst sehr, sehr viel von mir, wenn du das ernst meinst. Ludwig dachte lange nach, bis er schließlich mit ruhiger Stimme antwortete. Das weiß ich natürlich, Eva. Vielleicht war Gudrun ja auch im Gefängnis. Die Geschichte mit dem Brandanschlag liegt schon fast 20 Jahre zurück. Selbstverständlich ist mir auch bewusst, was Gudrun dir angetan hat. Glaube mir, ich habe sie für dieses Verbrechen gehasst, aber ich gehe mal davon aus, dass sie sich geändert hat. Würde sie sonst von Simon geheiratet werden? Ganz egal, wo und wie sie zusammengekommen sind. Er beugte sich vor zu Eva und nahm ihre zitternden Hände in seine. Und dann ist da noch eine Sache, Eva. Nein, eigentlich sind es zwei Sachen. Denk mal nach, Eva. Die Schuld liegt auf Gudruns Seite. Jetzt versuche dir vorzustellen, was es für sie bedeuten muss, die Frau auf ihrer Hochzeit zu begrüßen, die sie fast getötet hätte. Sie muss dir ihre Schuld Auge in Auge eingestehen und um Vergebung bitten. Die beiden blickten sich jetzt tief in die Augen. Bei Eva floss langsam eine Träne die Wange hinunter. Und Schuld und Vergebung bringen mich zu dem zweiten Punkt, der auch dich überzeugen sollte, an der Hochzeit teilzunehmen. Wir haben beide schon viel in unserem Leben erlebt und denk daran, was ich durch Bernhard alles erleiden musste. Er war letztendlich schuld daran, dass unsere gemeinsame Flucht misslang. Ihm habe ich zu verdanken, dass ich damals ins Konzentrationslager kam. Bernhard war sicherlich mitverantwortlich für den tragischen Tod meines Sohns Pauls und so weiter und so fort. Glaube mir, es gibt so viele Situationen, wo ich meinen besten Freund am liebsten auf den Mond geschossen hätte. Und doch war er es, der sowohl mein als auch dein Leben rettete. Ludwigs Augen füllten sich nun ebenfalls mit Tränen. Eva musste schlucken und blickte traurig auf ihren Mann. Also Eva, was meinst du? Geben wir Gudrun eine Chance. Sie ist meine Tochter und hatte sicherlich auch nicht immer ein ganz unproblematisches Leben. Eva nickte. Ludwig beugte sich vor zu ihr, wischte ihr die Tränen von den Wangen und küsste sie auf den Mund. Danke, meine Liebe. Am frühen Nachmittag des 9. November 1989 landete in Tel Aviv die Maschine aus München. An Bord waren Ludwig, Eva und Herbert. Die Hochzeit sollte noch am gleichen Abend stattfinden. Anschließend wollten Eva und Ludwig 2 Wochen in Israel bleiben. Herbert plante 2 Tage später am Samstag wieder zurückzufliegen. Er wollte die Kinder und seine Frau nicht so lange alleine lassen. Da in dieser Woche keine Schulferien waren, musste Miriam mit Philipp und Benjamin in München bleiben. Alle drei, Eva, Ludwig und Herbert, waren sehr nervös, nachdem sie die Kontrollen und Fragerituale der israelischen Grenzbeamten hinter sich gebracht hatten und sich mit ihren Koffern den Ausgang zur riesigen Ankunftshalle des Ben-Gurion Airports näherten. In der Halle, durch eine ovale Absperrbande von der elektrischen Schiebetür des Ausgangs etwas getrennt, sahen sie Gudrun und Simon auf sie warten. Simon winkte lachend. Gudrun machte ihr einen besorgten und unsicheren Eindruck. »Hier sind wir, Eva, hierher«, rief Simon ihnen zu. Sie reagierten mit einem Kopfnicken und bewegten sich auf das ungleiche Paar zu. Als sich die beiden Gruppen gegenüberstanden, passierte zunächst nichts. Sogar Simon blickte ernst und verharrte. Nach einer Weile ging Gudrun langsam und etwas unbeholfen auf Eva zu. Als sie unmittelbar vor ihrer Stiefmutter stand, zögerte sie einen kleinen Moment. Dann umarmte sie Eva flüchtig. Sie blickte ihr in die Augen und sprach mit Tränen erstickter Stimme: »Es tut mir so schrecklich leid, Eva. Du hast mir nie etwas getan und ich habe so schreckliche Dinge verbrochen. Es tut mir so leid.« Anschließend ließ Gudrun den Tränen ihren Lauf. Jetzt umklammerte sie Eva und fing hemmungslos an zu weinen. »Es tut mir so leid, Eva«, schluchzte sie ein weiteres Mal. Bei Eva flossen nun ebenfalls die Tränen. Zögerlich erwiderte sie Gudruns Umarmung. Ludwig näherte sich den beiden Frauen und schloss sich der Umarmung an. Mit der linken Hand umfasste er Eva, mit seiner rechten Gudrun. Sie steckten alle drei eng ihre Köpfe zusammen. Als Gudrun Ludwig bemerkte, lockerte sie etwas den Griff um Eva und schmiegte sich eng an Ludwigs Brust. Papi, sie sprach ihren Vater an, wie sie es vor mehr als 20 Jahren das letzte Mal getan hatte. Es tut mir so leid, Papi. Bitte verzeih mir. Ludwig nickte bedächtig. Das tun wir, Gudrun. Alles wird gut, flüsterte er. Herbert und Simon beobachteten gerührt die Szene. Das erste Wiedersehen nach langer Zeit und den vielen Schmerzen, den Gudrun hinterlassen hatte, war so, wie sie es beide erhofft hatten. Nach einigen Minuten löste sich die Dreierumarmung langsam. Eva und Ludwig schlossen nun Simon in den Arm, Gudrun näherte sich Herbert. »Das habe ich alles dir zu verdanken, Herbert. Danke, Herbert, danke für alles«, sagte Gudrun leise und umarmte ihren Bruder. Erneut ließen sich die Tränen nicht zurückhalten. »Ist gut, Gudrun«, sagte Herbert lächelnd. »Wir sind alle dankbar und glücklich. Ich hoffe, dass dir bewusst ist, welches Prachtexemplar du dir da als Ehemann ausgesucht hast.« Er zwinkerte jetzt Simon zu, der mit einem Lachen antwortete. Gudruns Hand griff und ihr einen dicken Kuss gab. »So, nun genug der Sentimentalitäten«, sprach Simon in der Runde. »Wir haben heute ein großes Programm vor. Außerdem wartet draußen unser Auto. Die Minute für das Parken hier am Flughafen ist teurer als in jeder Piepshow.« »Simon, ich bitte dich«, sagte Gudrun halb erbost, halb scherzhaft. Lachend verließ die wiedervereinte Familie die Ankunftshalle. Die drei Gäste aus Deutschland hatten 3 Stunden Zeit, ihre Hotelzimmer zu beziehen, sich frisch zu machen und die für die Hochzeit passende Kleidung anzuziehen. Für 5 Uhr war die Trauung geplant. Die Hochzeit wurde von einem Rabbi auf traditionelle Weise zelebriert. Simon und Gudrun traten unter die Tschupa, den Traubaldachin, der von den Freunden der beiden getragen wurde. Sie tauschten die Ringe, der Rabbiner sprach den Hochzeitssegen. Ludwig war überrascht, dass es in Israel nicht möglich war, wie in Deutschland nur standesamtlich zu heiraten. Erst wenn der Rabbi das Dokument abstempelte, durfte das Brautpaar sich als Mann und Frau bei den Behörden melden. Gudrun musste daher vorher aber einen Kurs belegen, um sich mit den jüdischen Gebräuchen vertraut zu machen. Andererseits erschien dies Ludwig als Zeichen dafür, dass es seine Tochter mit der Hochzeit ernst meinte. Sie war jetzt mehr als 3 Jahre in Tel Aviv mit Simon zusammen und sprach mittlerweile einwandfrei Hebräisch. Nach der Trauungszeremonie wurde in einem Raum des Hotels, in dem alle auswärtigen Gäste und das Brautpaar selbst ein Zimmer hatten, ausgiebig gefeiert. Man aß, trank und tanzte gemeinsam. Es herrschte eine wunderbar gelöste Stimmung, die nicht nur eine Hochzeit, sondern auch die Rückkehr von Gudrun in den Schoß ihrer Familie gefeiert wurde. Kurz nach Mitternacht begann sich die Hochzeitgesellschaft aufzulösen. Das glückliche, aber vom Feiern erschöpfte Brautpaar und die Gäste aus München durchquerten die Hotellobby, um über die Aufzüge zu ihren Zimmern zu gelangen. Zu ihrer Überraschung sahen sie in der Lobby eine Menschentraube aus Hotelgästen und Hotelangestellten vor einem Fernsehgerät stehen. Die Gruppe um das Brautpaar näherte sich neugierig. Viele der vor dem Fernseher versammelten Personen lächelten. Manche schienen sogar vor Rührung zu weinen. Simon fragte auf Hebräisch, was denn passiert sei. Ein junger Hotelangestellter antwortete ihm in wenigen Worten und machte etwas Platz für Simon, sodass er sich selbst ein Bild vom Geschehen machen konnte. »Simon, was ist los?«, fragte Gudrun. Die Stimme einer Frau, die auf Deutsch eine Frage stellte, lenkte jetzt die Aufmerksamkeit der Anwesenden auf Gudrun. Viele drehten sich zu ihr um und lächelten die Frau im Hochzeitskleid anerkennend an. Ein älterer Herr schob sie sanft nach vorne, sodass sie sich neben Simon selbst ein Bild von dem Geschehen verschaffen konnte. »Gucken Sie«, sagte der Mann mit jiddischem Akzent, »gucken Sie, das sehen Bilder von Berlin.« Nach einer Weile drehte sich Gudrun zu dem verwirrt blickenden Rest der Familie um. »Das glaubt ihr nicht«, rief sie Herbert, Ludwig und Eva zu. »Da strömen mehrere tausend Menschen aus Ostberlin in den Westen der Stadt.« Eva, Ludwig und Herbert drängelten sich nun ebenfalls vorne zu dem Fernsehapparat. Sie sahen Bilder von Menschen in ostdeutschen Trabis, die an einem Grenzübergang mit Sektflaschen und Blumen von Westberlinern empfangen wurden. Grenzpolizisten der DDR wurden von jungen Frauen geküsst, die sich zu Fuß auf den Weg in die westlichen Stadtbezirke machen. Wie zuvor, auf der gerade zu Ende gegangenen Hochzeit, wurde jetzt auf den Straßen Berlins ausgelassen gefeiert, getrunken und getanzt. Ludwig nahm Evas Hand und legte den anderen Arm auf Herberts Schulter. »Das, was wir hier gerade sehen, werden wir nie vergessen. Es war bisher unvorstellbar. Eine friedliche Revolution, mitten in Deutschland«, sagte er. Alle starrten auf den Fernseher und schüttelten wieder ungläubig den Kopf. Gudrun drehte sich nach einigen Minuten weg. Sie hatte ihr Lächeln verloren und blickte jetzt eher betreten. Langsam ging sie durch die Menschentraube einige Schritte zurück. In ihrem Kopf begann es zu arbeiten. Sie dachte an ihre Zeit in der DDR. Gudrun schien sich Sorge um die Zukunft zu machen. Und das am Tag ihrer Hochzeit. Am nächsten Tag hatte Mehringer bereits schon mehrere Stunden vor dem Fernseher gesessen, um sich die Live-Berichterstattungen aus Berlin anzusehen. Er sah, wie sich am Tag nach der Maueröffnung hunderte Menschen aus Ost- und West-Berlin auf die Mauer vor dem Brandenburger Tor versammelten und mit Hammer und Meißel anfingen, Stücke aus dem Beton zu klopfen. Regung zeigte Mehringer keine, weder im positiven noch im negativen Sinne. Er war der nüchterne, analysierende Beobachter. Am Abend zuvor hatte er sich mit dem Kurzbericht über das Geschehen in der Tagesschau des Schweizer Fernsehens begnügt. Sein Schlaf war ihm wichtiger. Er war bald 80 Jahre alt und hatte zunehmend gesundheitliche Probleme. Zusätzlich zu seinem Rollstuhl war er jetzt dauerhaft auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. Neben seinem Bett und an dem Rollstuhl war eine Gasflasche befestigt, von der ständig ein dünner Plastikschlauch Sauerstoff zu seiner Nase führte. Als Mehringer die politische Berichterstattung am frühen Abend verfolgte, erhielt er einen Anruf. Es war Carlo Göring.
»Ah, werter Göring«, begann Mehringer das Gespräch. »Ihren Anruf habe ich schon erwartet. Das sind ja mal überraschende Ereignisse, die sich hier auftun. Wie gedenkt denn Ihr Arbeitgeber zu reagieren?«
»Ach, Mehringer«, sprach Göring frustriert, »es herrscht ein heilloses Durcheinander. Keiner weiß, wer mal was zu tun ist. Meine persönliche Meinung ist, dass das Zentralkomitee die DDR aufgegeben hat. Minister Mielke hat angeordnet, dass alle Geheimdokumente zu vernichten sind. Hier in der Botschaft arbeitet der Reißwolf auf Hochtouren. Sie können sich nicht vorstellen, wie wir uns alle fühlen.«
»Göring, höre ich da eine Gefühlsregung?«, fragte Mehringer.
»Verspotten Sie mich nur, Herr Mehringer. Aber hier bricht eine Welt zusammen. Und wie es mit unserer Kooperation weitergehen soll, ist mir unklar. Daher rufe ich Sie auch an.«
»Kopf hoch, werter Göring. Sie werden Ihre Schäfchen schon ins Trockene bringen. Da habe ich keine Sorgen. Wichtig ist, dass jegliches Dokument, in dem der Name Mehringer, Boots, Rubinstein oder Hochberger erwähnt wird, unbedingt vernichtet wird. Hierfür bitte ich Sie, auch in Ihrem eigenen Interesse zu sorgen.«
»Was denken Sie, was ich gerade mache? Die Kollegen in der Zentrale in Berlin-Lichtenberg sind ebenfalls von mir instruiert worden.«
»Sehr gut«, antwortete Mehringer. »Das ist der erste und wichtigste Schritt. Der nächste Schritt wird etwas komplexer. Was denken Sie, wie wird es mit der politischen Führung in Ostberlin weitergehen?«
»Pff, die sind erledigt, ganz sicher. Und von Gorbatschow ist keine Unterstützung zu erwarten. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt irgendwelche Gestalten aus der zweiten oder dritten Reihe der Partei sich als Retter präsentieren werden. Früher oder später wird uns aber die Bundesrepublik schlucken. Die DDR liegt nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich am Boden. Wir sind bankrott, Mehringer. Die BRD hat uns als Konkursmasse übernommen.«
»Genau meine Meinung«, erwiderte Mehringer.
»Die Folge wird ein gewaltiges Machtvakuum sein. Die Bevölkerung der DDR mag es noch einige Tage berauscht oder verzweifelt sein, je nach politischer Überzeugung. Bald wird man jedoch den Alltag zu meistern haben. Und das in einem chaotischen Umfeld voller nicht vorhersehbarer Veränderungen. Was bedeutet das für uns, Göring?«
»Ich weiß nicht, worauf wollen Sie hinaus?«
»Göring, Sie enttäuschen mich. Denken Sie doch mal nach. Chaos, Unplanbarkeiten, Machtvakuum. Das sind doch unsere Ziele. Genau das wollen wir doch.«
»Das bedeutet?«
»Ganz einfach, dass dies unsere Stunde ist. In Ostdeutschland gibt es keine handlungsfähigen Politiker mehr. Also bieten wir der Bevölkerung eine Alternative. Wir machen uns zu ihrem Sprachrohr und nehmen ihre Ängste und Sorgen ernst.«
»Göring, der Mauerfall ist kein Drama. Das ist ein Segen für uns. Jetzt geht's erst richtig los. Also auch in Deutschland.«
»Naja, so gesehen haben Sie recht. Macht in der Tat Sinn, jetzt die Initiative zu ergreifen. Sie machen mir Hoffnung, Herr Dr. Mehringer.«
»Was soll ich unternehmen?«
»Sie müssen nach Ostdeutschland zurück. Schauen Sie sich nach Leuten um, die für unsere Sache offen sind. Das müssten jetzt viele Tausende, wenn nicht Millionen sein. Vor allem in der Jugend sehe ich großes Potenzial. Mit dem gestrigen Tag werden viele Menschen ihre Lebenspläne revidieren müssen. Gerade die Jugend ist ohne Orientierung und daher zugänglich für unsere Sache. Infiltrieren Sie und rekrutieren Sie, Göring. Suchen Sie sich Mitstreiter. Und das Ganze machen Sie so, wie Sie es am besten können. Unscheinbar und effektiv.«
»Hört sich nach einem exzellenten Plan an. Sobald sich die Lage hier in der Botschaft und in Berlin beruhigt hat, werde ich aufbrechen.«
Tun Sie das, Göring«, sagte Mehringer und legte auf.
Er war jetzt sehr zufrieden mit sich selbst und dem Ablauf der Ereignisse. Alles läuft genau so, wie ich es mir gewünscht habe, dachte er sich. Ich darf jetzt nur nicht sterben. Ein paar Jahre müssen mir noch vergönnt sein. Die Früchte meiner Saat möchte ich ernten können.